Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Moin und herzlich willkommen zur endlich mal wieder neuen Folge von Was darf sein? Und diese Folge zieht euch die Schuhe aus. Zugegeben bin ich auf Tim über einen anderen Podcast aufmerksam geworden, aber die Story hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, den guten Tim, wo der Name ja auch schon super ist, den muss ich auf jeden Fall hier sprechen. Und das haben wir auch getan. Und zwar, wie gesagt, spreche ich mit Tim Ringel. Die wenigsten werden ihn einfach kennen, weil zugegebenermaßen er schon im Business war, als die meisten von uns noch ganz klein waren und alles andere im Kopf hatten, außer Startup gründen, Silicon Valley und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Tim ist seit 25 Jahren more or less Unternehmer und kommt aus Duisburg, und aus Duisburg ging es über, ich kürze mal ab, Paris, London nach New York. Tim ist und war investiert in Firmen wie Palantir, Airbnb, Spotify. Hat jetzt zuletzt ein Investment in Hamburg gemacht und ist einfach einer der großen Szeneköpfe, der schon gar nicht mehr in dieser Bubble ist, weil er da einfach auch schon viel früher als die meisten war. Ich habe mit Tim über seinen Werdegang gesprochen, habe mit ihm darüber gesprochen, wie er zu dem Tim geworden ist, der heute ist. Shoutout an Matze Hirscher an der Stelle, das klingt ein bisschen geklaut zugegebenermaßen. Und habe ihn halt auch gefragt, wie bekommt man eigentlich Spotify-Shares? Wie schafft man es, einfach jeden Invest so gut zu planen, und wie ist er heute aufgestellt? Und nachher zum Schluss ging es eben auch über um Meet the People, seine neue Company. Und auch da geht es, long story short, darum, dass er ein Agenturvehikel aufbauen will, das global einfach viele gute, kleinere, mittlere Agenturen unter einem Dach vereint und die eben auch voneinander profitieren. Wirklich, ich saß hier zwischendurch, mir fehlten die Worte, was und wie Tim schon alles gemacht hat und mit welcher Leidenschaft er das macht. Ist wirklich bewundernswert. Gerade habe ich mit ihm gesprochen, als er bei sich im Büro in Brooklyn, also in New York war, und ging auch länger als geplant, aber to be honest, hat sich gelohnt. Also, Schuhe festschnallen, und eine der spannendsten Unternehmergeschichten nach meinem Dafürhalten der letzten Jahre hören. Also viel Spaß mit Tim Ringel und mit mir. Moin, nach langer Zeit, und herzlich willkommen zur brandneuen Folge Was darf sein? Heute mit meinem Namensvettern, und zwar dem lieben Tim Ringel. Moin, Tim.
Hi, guten Morgen, Tim. Ja,
verwirrend, oder? Für dich ist es ja guten Morgen, denn wo erreiche ich dich denn eigentlich gerade? Wo sitzt du gerade?
Ich lebe ja in New York City und speziell da in Brooklyn, also in Brooklyn Heights. Das ist so, wenn man sich ein bisschen New York auskennt, gibt es da diese zwei Brücken. Es gibt die Brooklyn Bridge und die Manhattan Bridge, und dahinter ist ein Hügel, und da wohne ich. Das sind so drei Subway-Stops in die Manhattan City.
Okay, wir reden ja auch gleich noch über deinen Lebensweg, der wirklich super beeindruckend ist. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich hatte dich vorher, also eigentlich kennt man, also dachte ich immer so, man kennt so diese klassische Medien-Marketing-Bubble, aber dich hatte ich da überhaupt nicht auf dem Schirm. Erzähl doch mal, weil ich mit Sicherheit nicht der Erste bin, der dich wahrgenommen hat, wer du eigentlich bist und was du machst und auch schon gemacht hast.
Okay, also ich glaube, der Grund, und das hatten wir vorhin auch so im Vorgespräch so ein bisschen angeschnackt, der Grund, glaube ich, warum vielleicht einige Leute mich nicht mehr kennen oder auch nicht kennen, liegt sicherlich daran, dass ich halt jetzt auch schon 45 Jahre alt bin und fast 25 Jahre lang das mache, was ich mache. Das heißt, so diese Hyperzeit, wo man irgendwie in den 20ern auf jeder Bühne steht, das habe ich halt jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre hinter mir, ja. Das heißt, ich hatte da nicht mehr so das Geltungsbedürfnis, mich auf jede Bühne in Deutschland zu stellen. Und bin dann halt auch viel rumgereist. Also habe in London gelebt, in Paris 4 Jahre gearbeitet und bin jetzt eben fange jetzt mein sechstes Jahr hier in New York an. So, und daher bin ich, glaube ich, so ein bisschen aus der deutschen, sagen wir mal, Marketing-Media-Szene verschwunden in den letzten Jahren. Genau.
Ja. Du hast da gerade die Städte schon genannt, aber du kommst ja aus Duisburg und das war ja dein Weg begonnen, hast ein Abi gemacht und dann studiert und dann aber vor, ja, bummelig 25 Jahren gesagt, das wird nichts, ich gründe mal eine Agentur und hast dann ziemlich schnell als Business Owner.
Genau. Also das war eher so ein bisschen aus der also ich bin nie ein guter Schüler gewesen. Ne? Ich bin viel in Schulen hin und her gependelt, sagen wir mal. Also ich habe mehrere Grundschulen gemacht, habe mehrere weiterführende Schulen gemacht. Was nicht daran lag, dass ich jetzt irgendwie ein total schlechter Schüler war, aber ich hatte keinen Spaß an der Schule. Das war alles viel zu strukturiert für mein Gehirn, glaube ich. und dieses Auswendiglernen, das war irgendwie nichts für mich. Ich bin eher so ein kreativer Kopf. Ja? Was später ich dann eben ins Unternehmertum gefunden habe und was sehr gut funktioniert hat. Also wie gesagt, in Duisburg aufgewachsen oder vielmehr in Duisburg geboren, in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen, aber in Duisburg zur Schule gegangen und da auch meinen Freundeskreis gehabt und habe dann dadurch, dass mein NC halt echt beschissen war, also ich hatte einen 3-3er, glaube ich, oder sowas, wollte aber Informatik studieren, weil ich mit 11 damals meinen ersten PC gekriegt habe, wo alle irgendwie Amiga gezockt haben, hat mein Dad gesagt, so, jetzt tue ich dem Jungen was Gutes, kauf dem PC mit 2 Floppies und keinem Harddrive und dann saß ich da vor dieser weißen Kiste, ein 68er war das damals, ein Schneider und konnte nichts damit machen, ne? Ging ja nichts. Hatte ja auch keiner was für. Also habe ich mir Programmieren beigebracht, weil ich ja Langeweile hatte. Und wollte ich eigentlich Informatik studieren. Und mein NC war aber zu schlecht. Also bin ich dann in Wirtschaftswissenschaften gelandet. Nicht, dass Wirtschaftswissenschaften das Auffangbecken der schlechten NCs ist. Aber das war so das, wo man am einfachsten reinkam. Und habe mich dann im Studium auf OAVI spezialisiert, also Ostasienwirtschaft. Habe Chinesisch gehört und gelernt. Ein bisschen Japanisch gehört und gelernt, an solchen Sachen hatte ich Interesse, habe aber dann mein Studium abgebrochen, weil in der Zwischenzeit meine Firma, die aus der Not getrieben gegründet wurde mit einem Kumpel von mir, weil wir Geld brauchten, haben wir eben diese Firma gegründet und die sollte eigentlich Portale bauen. Das war 98. Ja.
Also kurz vor der großen
vor dem großen Platzen. Ja. Vor der Bubble, genau, was aber ein Rohrkrepierer war, weil wir erstens kein Kapital hatten, keine Ahnung von nix hatten, nur programmieren konnten. Weißt du, also das war einfach viel, viel, viel zu früh, ohne Ahnung. Also total grün hinter den Ohren. Und wir haben die Company damals, die erste, hieß C&R Neue Medien, mit dem Marco Zierherra zusammen habe ich die gegründet. Da haben wir Internetseiten gebaut, weil das war halt das Einzige, womit man Geld verdienen konnte zu der Zeit. Und wir haben die Firma gestartet, weil wir beide Hardcore-Gamer waren damals. Und als Hardcore-Gamer zu der Zeit, Fantasy-Games, Shooters und so weiter, hast du ja deine Internetleitung pro Minute bezahlt auf ISDN. So, und wir haben halt oft auch, um die Lag-Zeiten nicht zu haben, auf den amerikanischen Servern haben wir oft ISDN-Leitung gebündelt. Dann hast du halt nicht irgendwie 30 Cent pro Minute gezahlt, sondern 60. Ja, und wenn du dann mal 3-4 Stunden zockst.
Danke,
da hast du Kohle für. So, und da gab es halt keine Flatrates und so. Und aus diesem Grund, weil unsere Eltern uns aufs Dach gestiegen sind, was macht ihr da? Wir verstehen das nicht, was soll das? Kostet viel zu viel Geld, macht mal irgendwas mit eurem Leben. So, und dann haben wir gesagt, dann gründen wir halt eine Firma. Ne? So, und das haben wir gemacht. Und das entwickelte sich dann auch wieder aus dem Bedarf heraus in eine Digitalagentur, wobei digital als Begriff damals ja quasi gar nicht wirklich existent war. 99 war das.
Gab es so ein anderes Buzzword irgendwie für also anstatt von digital irgendwie, ich weiß nicht, modern oder irgendwas in dem Bereich?
Die hießen also entweder Internet-Marketing-Agentur.
Ja. Ah, okay, ja.
Aus Film. Genau, oder? Internet-Agentur hießen die, glaube ich, früher. Das war auch geil. Und wir haben Anrufe, vielleicht soll ich da gar nicht so tief reingehen, aber wir haben damals in dem IHK-Magazin der Handelskammer Duisburg, haben wir kleine Anzeigen geschaltet. Möchten Sie Ihre Internetseite für 499 Euro bauen lassen? Weißt du so? Und da haben wir Anrufe gekriegt, du kannst dir das nicht vorstellen. Wir haben einen Anruf, da lachen wir heute noch drüber, wenn wir uns in Duisburg treffen, haben wir einen Anruf gekriegt. Hallo, ist da das Internet?
Wow.
Können Sie mir mal hier die Seite auf Alta Vista ausdrucken und zuschicken? Ja, so Anrufe haben wir gekriegt, 99. Der Knaller. Naja. Crazy. Ja. aber über das Thema haben wir dann quasi diese erste Digitalagentur gegründet. haben uns aber primär auf Internetseitengestaltung und dann sehr schnell auf Suchmaschinenoptimierung konzentriert, weil damals viele der Internetseiten einfach keinen Traffic gekriegt haben und wir als Coder und Engineers, die so wirklich sehr introvertiert waren, das war am einfachsten. Also jetzt irgendwie Fireball damals, Infoseek, Alta Vista, die Seiten zu optimieren und den Algorithmus zu beeinflussen, das war super easy. Ja, da haben wir relativ zügig sehr geile Kunden gewonnen, unter anderem eine Citibank, Christian de Beukela, also wirklich auch tolle Kunden, die uns dann im Monat irgendwie 400 Euro bezahlt haben, 500 Euro, was super für unsere Internetleitung war und für unser,
ja, haben uns mal konnten zocken.
Ohne genau, das primäre Ziel war erreicht. Und dann, dann ging das los, dann kam Google 2001, also wir hatten so, keine Ahnung, 20, 30 Kunden, das lief alles ganz nett, wir hatten auch keinen großen Bedarf mehr zu machen, es war relativ gut. Und dann kam Google nach Deutschland 2001 und unsere Kunden haben uns angerufen und gesagt, wir wollen da auf Google, wir wollen auch auf Google sein. Der Google-Algorithmus war aber smarter. So, dann haben wir angefangen, uns viel intensiver damit zu beschäftigen, um auch den Google-Algorithmus zu knacken.
Ja.
Und haben das auch erfolgreich geschafft. Und das war gut. Und dann kamen unsere Kunden irgendwann zu uns und meinten, vor allen Dingen die Citibank damals war einer meiner ersten Kunden, die das realisiert hatten. Und die haben gesagt, wir sind nicht mehr auf eins mit Privatkredit und Kreditkarte und Bankkonto, da ist irgendwas über uns. Ja, und ich so, ja, was, ja, keine Ahnung, ich guck mal. So, und da war da so eine Werbeanzeige drüber, so eine Textwerbung.
Ja.
Und ich so, ja, ist Werbung, ne? Steht ja auch dran, Advertising. Und die so, ja, das wollen wir haben, das ist, wir müssen das haben. Ja, ich so, ja gut, das machen wir nicht, ne? Wir sind ja keine Media-Agentur, wir machen ja, ja, die Internetseiten. Und die so, ja, wir haben schon mit irgendwie der Publicis gesprochen, die können das auch nicht. Könnt ihr da mal gucken, ob ihr das hinkriegt irgendwie? Ruft doch mal bei
Google. Geil, ja.
Genau. So, und dann habe ich bei Google angerufen, nachdem ich in Foren so eine Nummer in Mountain View rausgekriegt habe. Und da ging dann irgendjemand ran, die haben mich kaum verstanden, die Amis, mit meinem gebrochenen Englisch, und meinten dann, was willst du denn? Ja, wir wollen da Werbung buchen, wir sitzen hier in Deutschland, Zentrum der Welt, ja, in Duisburg. Und die meinen, ja, super, ruf mal in Hamburg an, hier ist die Nummer, wir haben da gerade ein Team aufgebaut, ruf die mal an, die können euch helfen. Ich so, ja, super, cool. Nummer gekriegt, war das ein Regus-Büro, so ein Regus Shared Office in Hamburg.
Das war damals noch krass, ja, okay.
Ja, genau. Und da hatten die zwei Räume gemietet, da Google. Und dann rufe ich da an und dann, hallo, Regus Büro Hamburg. Ja, ich würde gern mit Google sprechen. Ja, und dann krass. So, okay, ich stell sie mal durch. Und dann waren die gerade am IKEA-Möbel zusammenschrauben, so nach dem Motto. Ja. Genau, und das war so ein bisschen der Start, wo es dann richtig abging, weil dann haben wir quasi angefangen, die Werbung auf Google auch zu verkaufen, weil es einfach... weil es halt einfach war. So, und weil unsere Kunden es wollten und sind darüber relativ zügig in den folgenden 10 Jahren zu einer der wichtigsten und größten Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland gewachsen. Mhm. Die Agentur haben wir dann Meta People genannt.
Ja.
Und haben auch noch eine Affiliate-Marketing-Agentur gegründet, Meta Apes. Und die haben, wir haben dann tatsächlich für so 10, 12 Jahre lang haben wir schon sehr stark den Markt in Dach dominiert. Krass. Haben auch Standorte in Zürich gehabt, in London, in San Francisco, in Hongkong und haben die Firma dann in 2011 verkauft.
Wie viel Umsatz habt ihr in den besten Zeiten gemacht?
Also das Ding, also Umsatz ist ja immer bei Agenturen relativ, also wir haben so, um die 100 Millionen durch unsere Bücher geschliffen.
Okay,
was also Außenumsatz, genau, was an Außenumsatz, Innenumsatz waren das vielleicht so 10, 12 Mio, sagen wir mal. Aber wir waren halt immer, dadurch, dass wir Duisburger Jungs, Headquarter in Duisburg, super, also viele unserer Kollegen aus der Schule, aus dem Studium, aus der Nachbarschaft eingestellt haben. Es war halt eine sehr, sehr coole Company Culture. Wir haben auch oft dann Leute entsandt, anstatt irgendwie jetzt den Münchner oder die Münchnerin einzustellen. Haben halt Leute gesagt, hey, ich hätte sowieso Bock in München zu leben, kann ich nicht von Duisburg nach München ziehen? Und gesagt, klar, machst ein Büro auf. Ja. Das war so, wie wir uns ein bisschen organisiert haben. Und das war sehr organisch, viel mit Kiste Bier auf der Terrasse angrillen, weißt du, so ganz, ganz cool entspannt. Und das lief sehr gut. Und dann haben wir das damals verkauft und dann ging es weiter.
Also quasi schon damals New Work gelebt, so ein bisschen.
Ja, aber eher, weil, also eher, weil wenn du ja, wir haben ja die Firma nicht gegründet, um Geld zu verdienen. Also klar, um Geld zu verdienen, aber wir haben ja nicht irgendwie die Firma gegründet, weil wir irgendwie die mega Ambition hatten, hier irgendwie Weltherrschaft oder sowas, sondern wir wollten einfach nur Spaß haben und mit Freunden irgendwie rumcoden, LAN-Partys machen, weißt du, irgendwie dummen Mist bauen. So. Und am Ende wurde das halt immer professioneller und dann haben wir einen CFO eingestellt und der hat dann gesagt, Jungs, so könnt ihr das nicht mehr machen. Ja, irgendwie so anders machen. So, und dann lernst du halt. Das ist war halt eine steile Lernkurve, würde ich schon sagen.
Ja. Hättet ihr, wir kommen ja auch noch zu dem, was du heute machst. Hättet ihr damals in Duisburg jemand gesagt, du stehst heute im Jahr 2021 da, wo du stehst? Hättest du ihm oder ihr geglaubt?
Nee, natürlich nicht. Ich meine, aber wo stehe ich denn heute? Ja, ich bin halt immer noch der gleiche Duisburger, der jetzt halt in Brooklyn lebt. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, wir kommen ja später noch zu den klanghaften Namen, die da echt, also die da durchschweben.
Ich glaube schon, was mein Mitgründer damals, der Marco und ich, aber auch die Thun und der Nils und so, alle unsere Kumpels damals zu der Zeit und alle, mit denen wir, was wir schon oft gemacht haben, ist, dass wir irgendwie immer uns, sagen wir mal, gechallenged haben, weil wir dann, also Marco und ich haben dann einfach gesagt, wir fliegen jetzt nach San Francisco, setzen uns bei Google in den Campus, obwohl wir auch da wir kannten da Leute, aber wir hatten keine Einladung, ja, wir setzen uns jetzt in den Campus und lassen uns jetzt einfach mal 3 Tage inspirieren. Und dann, das ging zu der Zeit, ja, wir sind dann einfach knallhart nach Silicon Valley geflogen, ja, haben uns ein Auto gemietet, sind runter nach Mountain View gefahren, haben uns auf diesen Campus gesetzt, ja, Security gab's damals noch nicht, so in 2003, 2004 hatten die keine Security auf dem Campus großartig. Und dann saßt du da und dann hast du angefangen, mit Leuten zu schnacken, ja, das, Knaller. Und das ging am Anfang bei Facebook auch noch so und dann ja natürlich heute nicht mehr. Da musst du ja auch 15 Pässe und Security-Checks machen, um auf diesen Campus zu kommen. Aber das war halt, wir haben oft solche Inspirationsreisen gemacht, wo wir gesagt haben, so jetzt fliegen wir einfach mal nach New York und setzen uns in so eine Konferenz und hören jetzt einfach mal zu. So, und das war immer echt gut, um so den nächsten Schritt für das Unternehmen auch zu machen. Einfach mal raus aus diesem Daily Trot. Ne?
Ja, glaube ich. Und nach MetaPeople, ihr habt es verkauft, ihr habt euch inspirieren lassen. Seid ihr denn den Weg noch weiter zusammengegangen oder hat sich das dann, habt ihr euch aufgeteilt? Also
alle haben wir, ne? Also man trennt sich, glaube ich, man trennt sich jetzt, glaube ich, von Leuten, mit denen man durch solche Zeiten durchgegangen ist, ja irgendwie nie, ne? Also emotional und mental ja auch nicht. Also Marc und ich machen heute immer noch Sachen zusammen, vor allen Dingen auch Startup-Investments. Aber wir arbeiten nicht mehr operativ zusammen. So, wir hatten dann, als wir MetaPeople verkauft haben, hatten wir ein zweieinhalb Jahre Earnout. Earnout heißt ja, dass du noch dabei bleiben musst und dann nochmal extra mehr Geld verdienen kannst, wenn das gut läuft. So, und wir haben ja damals bewusst nicht an WPP und Co. verkauft, weil wir eben gesehen haben, dass viele unserer, sagen wir mal, Freunde in der Branche, weil ich war ja mit allen Agenturgründern auch privat befreundet eigentlich, die parallel, also eigentlich unsere Wettbewerber waren, ja. Wir haben uns ja alle super verstanden, weil wir haben ja eigentlich einen Markt entwickelt, der so in der Art noch nicht existierte. So, und deshalb waren wir alle verkumpelt und wir sind zusammen Skifahren gegangen und Bier trinken und was weiß ich nicht alles. So, und daher sah man ja auch, durch was für Zeiten die durchgegangen sind, auch emotional und mit ihren Teams und so weiter. Und da gibt's halt Leute, die können das wirklich abschließen, dann ist es durch und dann egal, Geld verdient weg. Und wir waren halt durch unsere, sagen wir mal, Duisburger Kultur und Community im Headquarter halt immer sehr eng mit unseren Leuten. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch des Geldes willen jetzt unbedingt nicht an das verkaufen, was uns am meisten zahlt, sondern an das, wo die Firma noch so die Mischung aus Balance, bester Outcome für die Firma, bester Outcome für uns. Und da haben wir damals eine französische Independent Agentur verkauft, eine Agenturgruppe verkauft. Die hatten nur, also in Anführungsstrichen nur 370 Mitarbeiter, wir waren 150 und die waren gelistet im französischen Aktienmarkt, also so ein Microlisting, dadurch liquide am Markt, was gut war, und hatten schon 17 Standorte. Ja? Und das war cool, weil wir hatten eben 7 Standorte, wir waren sehr komplementär. Die hatten nichts Gescheites im Dach, wir hatten super Fett im Dach, die hatten was Schönes in Frankreich, wir hatten beide so ein bisschen Krüppelzeug in UK. Also das ging einigermaßen. Wir hatten Hongkong, die hatten dafür irgendwie Malaysia und so weiter. Und das passte eigentlich alles ganz gut. Dann haben wir gesagt, wir verkaufen an die und haben dann einen 60-40-Deal gemacht, also 60 Cash-Prozent und 40% Shares in der Holding und haben dann im Earnout extrem knaller performt, weil wir einfach ein geiles Team waren, ja, und hatten dadurch die Chance, so eine Art Reverse Takeover zu machen und haben uns, der Marco ist dann nach anderthalb Jahren Earnout raus, der wollte dann nicht mehr, der wollte dann Weltreise machen, der hat dann 3 Jahre lang die Welt bereist, hat sich ein Fahrrad gebaut in der Schweiz und ist dann mit dem Fahrrad nach China gefahren und sowas, ja.
Oh, crazy.
genau, und ich habe dann einfach weitergemacht, habe meinen damaligen CFO zum COO gemacht, zum Chief Operating und wir sind beide dann, also mein CEO und ich sind dann quasi nach Paris und haben dann da NetBooster quasi geleitet, die heißen heute Artifact und haben das Ding von damals 400 irgendwas Leuten auf um die 1000 Leute geprügelt in 4 Jahren, genau.
Krass. Habt ihr dieses, du hast ja generell die ganzen Wachstumsgeschichten, habt ihr das organisch hochgepusht oder durch Akquise
von genau, Unternehmen? Wir haben 4 oder 5 Akquisitionen auch gemacht, aber kleineres Zeug, also eher so die Whitespots gefüllt. Wir hatten in Benelux hatten wir nichts, das war schlecht. Benelux war aber wichtig. Ich hatte viele Kunden, die in Niederlande und Belgien mit uns arbeiten wollten. Also haben wir dann, also Kunden wie Deichmann und C&A und die Lufthansa und so. Ja. Und dann haben wir eben eine ganz kleine Agentur, 15 Leute in Utrecht gekauft. Super cooler Laden, geile Jungs, geile Mädels. So, und dann haben wir noch was in Spanien gekauft. Wir haben so 4, 5 Akquisitionen gemacht. Was in England, haben wir einen coolen Laden gekauft damals. So, und so sind wir organisch immer so um 20-25% gewachsen, year on year, und haben zudem eben auch noch mit den Akquisitionen, dadurch, dass wir gelistet waren, hatten wir ja ein liquides Asset, weißt du? Und da konntest du ganz gut so Cash-Share-Deals machen, genau. Mhm.
Ja. Das ist natürlich Hammer. Und dann ging das 4 Jahre, du hast am Anfang gesagt 4 Jahre Paris, ja. Und ging es dann nach Paris schon, kam dann London oder kam dann schon USA?
Also ich habe tatsächlich für meine Family damals, ich habe ja 2 Kids, ich bin ja verheiratet, habe 2 Kids. Meine Frau und ich sind jetzt 15 Jahre, nächsten Monat 15 Jahre verheiratet, und meine Tochter ist 13, mein Sohn ist 11. So, und wir haben damals gesagt, mit kleinen Kindern nach Paris konnte ich mir nicht so gut vorstellen, weil mein Französisch, my French sucks, mein Französisch ist ganz schlecht. Und du kannst dir vorstellen, wie ein deutscher Duisburger Unternehmer ein französisch Aktienmarkt gelistetes Unternehmen führt. Und ja, das Erste, spannend. Genau. Das Erste, was ich den Leuten gesagt habe bei Interviews, können wir es bitte auf Englisch machen, weil ich bin die 10. Klasse sitzen geblieben, weil ich eine 6 in Französisch gekriegt habe. Ja? Also von daher, das war so ein bisschen
meine Voraussetzung. Ja.
Genau, aber da haben der Thomas Armbrüster, der mein COO damals war und heute auch wieder ist, lustigerweise, und ich haben echt viel gelernt. Also wie es ist, eine gelistete Company in einer fremden Kultur zu führen, in einer fremden Sprache, die man so schulfranzösisch spricht, war schon echt hart. Ja. Aber ich bin deshalb nicht nach Paris gezogen, habe aber 4,5 Jahre in Paris gearbeitet im Headquarter, okay. hab aber in London gelebt. Ich bin dann halt 3 Jahre in London gewesen, weil der Zug von London nach Paris war ja nur 2,5 Stunden oder sowas mit dem Eurostar. Das war super. Okay. Also ich habe dann mit dem Tom, wir haben immer so, ich sag, das war die härteste Zeit in meinem Leben, ehrlich gesagt, was Reisen anging. Ich bin in diesen Jahren um die 200 Tage im Jahr gereist.
Boah.
Das war echt hart. Aber dann immer halt im Dreieck, ne? Immer 2 Tage Paris, 2 Tage Paris, dann irgendwie einen Tag Duisburg, dann nach Dänemark hoch oder nach Dubai fliegen. Oder weißt du, ich habe damals, habe auch 7 Jahre lang Hon-Status gehabt bei der Lufthansa
zu der Zeit. Ich wollte gerade sagen, also
war geil.
Ja. Gut, ja, und ich dachte schon, meine Pendelei damals von München nach Ulm ist schon anstrengend gewesen, aber London, Paris ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Und wir haben halt 25 Standorte weltweit gehabt dann, ohne, also keine USA, USA hatten wir nicht, und das war auch der Grund, warum ich dann gegangen bin, aber da komme ich gleich mal zu. Aber wir hatten 25 Standorte in Europa, Mittlerer Osten und Asien. Das heißt, ich bin, also ich habe eigentlich immer auf dem Flieger gesessen und ganz viel Hongkong, Singapur, Dubai und so weiter. Ja. Und da kam natürlich gut was an Meilen auch zusammen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hast gerade gesagt, ihr hattet in der Vergangenheitsform, gibt es die Gruppe so wie sie damals dabei, gibt es die noch und bist du noch dabei?
Also ich bin nicht dabei. Ich habe 2016 meine ganzen Anteile verkauft, weil ich hatte, ich will jetzt nicht sagen Fallout, aber ich hatte, also die Vision, die ich hatte, und ich bin immer sehr ambitioniert, wenn ich Unternehmen baue. Ja? Ich hatte die Vision, die geilste Performance-Marketing-Digitalagentur der Welt zu bauen. Das, also, weißt du, ich bin auch jemand, der sein Team über große Visionen motiviert. So. Ja. Und wir waren damals, als ich gegangen bin, waren wir 1000 Leute. Wir waren die größte unabhängige Performance-Marketing-Agentur in der ganzen, sagen wir mal, östlichen Welt, wenn du mal die USA rausnimmst, sogar weltweit. Ja, so. Ja. Und ich habe sehr eng mit Google zusammengearbeitet, sehr, sehr eng. Und Google hat gesagt, ihr seid die schnellstwachsende, ihr seid eine der größten. Das Ding kann echt ein, es ist ein Rockstar, ja, wenn ihr das richtig macht. So, und ich hatte die Ambition, in die USA zu gehen, mit der Company auch. Ich wollte raus aus dem shitty Listing in Paris, was sehr illiquide ist, was sehr kompliziert ist, weil sehr, also es ist halt nur französisches Family Office Private Equity Geld. So, und ich wollte unbedingt in den amerikanischen Aktienmarkt und habe dann quasi Geld geraced in 2016 mit dem Tom zusammen, um quasi den Float rauszukaufen, um dann ein Delisting zu machen und einen Merger mit einem Amerikaner zu machen, um dann ein Relisting in den USA zu machen. Klingt jetzt alles super kompliziert. Aber die Idee war, raus aus Frankreich, rein in die Staaten über einen Merger mit einer Company, die genauso groß ist wie wir. Und das habe ich gepitcht an meine Aktionäre, das habe ich gepitcht ans Board. Alle, finden wir geil, mach mal. Dann haben wir tierisch Zeit investiert, in die USA geflogen, uns Targets angeguckt, auch ein geiles Target gefunden, wo ich habe mich total in diese Company verliebt. Ich fand den Gründer total cool, der war so 15 Jahre älter als ich, super geiler Mentor, extrem erfahren, 400 Leute waren das, der genau der gleiche Umsatz, den wir hatten. Wir hatten 1000 Leute und haben so um die 50 Millionen Innenumsatz gemacht. Und der war 400 Leute und hat 40 Millionen Innenumsatz gemacht. Das muss das Knaller, ja? So, und das Ding wollte ich haben. Und dann wollten wir einen Merger machen. Ich habe alles vorbereitet. Wir haben angefangen, uns Kunden zu teilen. Wir haben Nike weltweit zusammen betreut. Wir haben Accor Hotels weltweit zusammen betreut, Emirates und so weiter. Und dann haben meine Shareholder gesagt, ach Tim, du hast jetzt irgendwie die Company verdoppelt und den EBITDA verdoppelt und lass uns das Ding doch verkaufen. Ja, ich so, nee, ich will aber nicht verkaufen. Ja. Ich will den Merger machen und will da listen. Ja, ich habe Ambitionen. Die so, nee, komm, nee, lass mal. Verkauf mal an Havas oder Publicis. Da bin ich ein bisschen ausgeflippt. Da hatte ich keinen Bock drauf, irgendwie nochmal. Aber als Angestellter, also als CEO einer gelisteten Company, kannst du ja nicht in Earnout gezwungen werden. Ne? Nee. Aber ich hatte null Bock irgendwie 5 Jahre lang und hey, no disrespect zu den Holding Companies, aber ich hatte null Bock 5 Jahre lang irgendwie als Entrepreneur in einer Holding Company zu arbeiten, weißt du? Ja. So, und dann habe ich mich entschieden, weißt du was, dann macht ihr das. Ich verkaufe meine Anteile, bin dann raus. Der Tom hat noch ein Jahr übernommen und ist dann auch gegangen. Mhm. Heute ist die Company ungefähr noch genauso groß wie damals, als ich gegangen bin. Hat aber einen Pivot gemacht. Hätten Sie
mal gehört.
Ach, oder? Ja. Hätte Fahrradkette oder wie war das?
Ja, genau.
aber die haben jetzt erfolgreich verkauft. Die haben für 260 Millionen Euro an Private Equity verkauft. Ja.
Ja.
Genau. Okay. Was ja gut für die ist, ja.
Ja, das heißt dann, also du hast quasi immer dein, mit jedem Verkauf der Anteile hast du ja auch das Geld, das du reinvestieren konntest, wahrscheinlich, was war dein Hebel, verdoppelt, verdreifacht, deine Einsätze, ja. Bist du...
Genau, also ich habe immer, also dadurch, ich habe so ein Lebensprinzip, ne? Solange wie du operativ arbeiten kannst und willst, ja. Dann hast du ja immer noch aktives Einkommen, ja, also active versus passive Income. So, und solange wie man aktives Einkommen generiert und damit seinen Burn covern kann, sollte man eigentlich, wenn man, also ich bin halt, ne, nicht so risikoavers wie viele andere, sollte man eigentlich voll rein investieren in passives Einkommen, richtig?
Ja.
Weil so kreierst du ja quasi Lifetime Wealth. So, und das war immer mein Prinzip. Also ich habe eigentlich immer alles, was ich verdient habe, knallhart wieder in neue Ideen investiert. Mit relativ wenig, also mit relativ viel Risiko auch, habe aber natürlich schon immer auch ein schlaue Investments gemacht, wo ich so ein bisschen auf meine Familie geguckt habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich es mir gerade so leisten, jetzt kaufe ich mir auch mal, jetzt krame ich mal all mein Kleingeld zusammen und jetzt kaufe ich mir mal eine Wohnung irgendwo. Ne? So, also das habe ich dann schon gemacht und dann auch irgendwann mal ein Haus gekauft und so weiter, einfach damit man wusste, wenn irgendwie alles schief geht, dann hat man zumindest noch 4 Wände. Ja,
genau, die abbezahlt sind.
Das macht man ja nicht, das ist ja nicht schlau, steuerlich.
Du, ich bin, da hast du deutlich mehr Expertise als ich. Ich habe immer, ich finde es halt so spannend, weil bei uns ja auch, also ich habe auch letztens mit einem Geschäftspartner drüber gesprochen, dass eigentlich ist es ja, ich meine, Geld ist ja heute wirklich billig und so wie du sagst, man sollte ja investieren und aber da haben er und ich auch so festgestellt, dass wir so, also dass man quasi schon noch von den Eltern, also ich bin 34, aber auch noch mitbekommen hat, ne, Schulden sind in Anführungsstrichen schlecht.
Das ist auch richtig.
Also genau. Aber eben auch da zu unterscheiden, dass es eben ein Unterschied ist, ob du, ich sag mal, dir einen Konsumentenkredit, dir einen teuren Fernseher auf Pump kaufst oder ob du eben dir, ich weiß nicht, eine Eigentumswohnung kaufst oder etwas, das Wert mehren kann. Ne?
Ich sag das immer so, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Ja.
Ja.
Die erste Regel ist, never overleverage yourself. Also das ist ja sowas typisch Amerikanisches. Ja, du kannst dich ja hier sowas von überhebeln, das ist so krass, auch mit Konsumentenkrediten und ich kann gleich mal so eine Story erzählen, wenn wir genug Zeit haben. Aber egal, mein Grundprinzip ist, alles was echte tangible Assets sind, da darf man sich verschulden und mein Lebensratio quasi. Ich würde nie mehr als 50% Schulden nehmen auf eine Immobilie. Was viele Leute sagen, ist Quatsch, ja, weil du kannst ja 80-70% kriegen. Ich würde aber nie mehr als 50 nehmen, weil selbst im Worst Case, wenn morgen irgendwo, keine Ahnung, die Welt zusammenklappt, dann ist wahrscheinlich eine Immobilie in Deutschland immer noch mindestens 50% des Preises.
Ja,
so, das ist so mein Prinzip von Dingen, die ich als sicher erachte. Aber ich würde zum Beispiel nie einen Konsumentenkredit machen. Für was? Für ein iPhone oder für einen Fernseher? Ja,
genau.
Würde ich Fernseher. Nee, nicht machen. Das sind Consumer Goods, die haben null Appreciation in Value, long term. Ja. Ja, das ist bei Autos anders, wenn man sich gute Autos kauft. Da kann man sicherlich auch sich verschulden für. Ja, weil die haben halt auch eine Werterhalt oder Wertsteigerung, wenn man das schlau macht. Oder eben Immobilien, weil Immobilien tendenziell eher wertsteigernd sind über 20 Jahre. Also da darf man das mal machen. Ne? Genau.
Oh, okay, das ist auf jeden Fall interessant dahingehend, dass dann kam ja auch schon der Invest für Palantir, ne?
Ungefähr in der Zeit. Zuerst war Spotify. Spotify war zuerst.
Erzähl doch mal die Story von Spotify, weil das ist echt so ein Ding, wo ich irgendwie dachte, okay, Spotify heute eine Mega-Bude und du hast, also Crunchbase sagt, du bist 2015 schon eingestiegen.
Früher.
Wie kommt man, also du hast dein Kleingeld und sagst, yo, ich möchte was investieren, ich denke an meine Kinder. Spotify ist ja auch schon damals relativ bekannt gewesen. Wie kommt man an Shares von Spotify?
Ja, also das war auch, wie das immer so ist. Also das ist eher dem Zufall bedingt und meinem Netzwerk an Leuten, die ich einfach über meinen Lebenshorizont so kennengelernt habe, weil ich bin zwar eigentlich ein introvertierter Typ, aber ich war immer irgendwie ein netter Netzwerker, weißt du? Ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt jeden 15 Mal anruft, weil er was von den Leuten will, sondern eher so, oh ja, genau, wir kennen uns, mal wieder treffen. Ich bin eh in der Stadt, lass einen Kaffee trinken. Aber dann habe ich irgendwie keine Agenda, sondern ich schnack einfach. So, ja? Und das ist immer so mein Stil gewesen und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. So, und über dieses Netzwerk, was ich mir halt als Unternehmer über die Jahre aufgebaut habe, kommen dann einfach solche Sachen, weil in 98, 99 ist halt einfach der Fall, es gab halt unglaublich viele Gründer, die gegründet haben, als ich auch gegründet habe, die vielleicht auch ähnliche Hintergründe haben, ja, aus irgendwelchen Kackdörfern irgendwo in der Welt, die aber meistens auch sehr nerdig waren. Also ich habe viele Leute auf SEO und Affiliate-Marketing-Konferenzen kennengelernt, die unglaublich erfolgreiche Unternehmen gebaut haben hinterher, ja, die aber ihr Nebeneinkommen quasi im SEO gehabt haben. So, aber die Spotify-Story, da habe ich zu der Zeit in London gelebt, das muss 2012, 13 gewesen sein. Und da war ich schon sehr aktiv mit Early Stage. Ich habe seit 2008 damals viel Early Stage Investment, so kleine Tickets, 25.000 hier, 50.000 da, habe ich so in Companies gesteckt von Freunden von mir. Ja. Mhm. Und dann bin ich nach London gezogen, kannte da nicht so viele Leute und dann habe ich einfach so mein Netzwerk mal angehauen. Hey, kennst du jemanden coolen in London? Und dann meinte ein Kumpel von mir aus München, der Thomas, meinte, triff doch mal hier meinen Kumpel, der lebt jetzt schon seit Jahren in London, der macht viel in Krypto. Ich so, hä? Ja, Krypto. Der machte damals 2012 schon viel in Krypto. Triff dich mal mit denen auf einen Kaffee. Ich so, alles klar. Irgendwie in Marylebone High Street gesessen, irgendwie bei so einem französischen Café, Croissant und Espresso. Und dann fing der an zu schnacken. So, und dann meinte ich so, was machst du so? Er so, ja, ich mache hier so ein Krypto Exchange-Zeugs und so weiter und ich investiere viel in Startups. Ah, ich auch. Was denn so? Ja, ich habe da Shares in Spotify. Ich so, was, Spotify? Wie geil ist das denn? Ja, also das Ding, ich bin ja total addicted. Ich glaube, das wird richtig knallen. Und er so, ja, willst du welche haben? Ich so, klar, ja. Und er so, ja, passt super, weil ich habe irgendwie, ich habe noch so viel von damals, weil er irgendwie Kumpel vom Gründer war, von Daniel. Willst du mir nicht die Hälfte abkaufen, weil ich will gerne mein Variable Device Startup ich will gerne der Lead Investor bei meinem Variable Device Startup in Valley sein. Und ich so, ja, gerne. Also worüber reden wir hier? Und der so, ja, das ist so, die müssten so 2 Millionen wert sein, die Hälfte. Ich so, 2 Millionen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen viel für mich gerade, mal nebenbei. Ja, und dann meint er so, ja, ist ein bisschen dringend, also ich habe noch andere Leute, die das wollen. Das war an einem Freitagmorgen und er meinte, ich brauche am Montag, Nachmittag brauche ich Feedback, ob er das machen willst oder nicht. Ich so, okay, alles klar, super, nett dich kennenzulernen. Schön. Und dann habe ich mir halt die Finger wund telefoniert oder ge-emailt an alle meine Freunde und habe halt gefragt, hey, habt ihr Bock, irgendwie einen Pool zu machen und bei Spotify dabei zu sein? Und ich bin in Antworten ertrunken. Ja. So, dann haben wir einen Pool gebaut. Ich habe den am Montag dann gesagt, wir machen das, weil ich so Soft-Commitments hatte, die so in Richtung der 2 Millionen gingen. Habe gesagt, ja, da kriege ich irgendwie hin. habe dann gesagt, ja, wir machen das. Ich muss aber eine Company dafür gründen, weil wir einen Pool machen. Er so, ja, ist kein Problem. So, und dann entwickelte sich das von da. Und ich habe mir dann später in 2015 nochmal Spotify-Aktien geholt. Also die erste Ladung war auf einer 4 Milliarden Bewertung und das zweite Mal war so auf einer 5,5, 6 irgendwie 2 Jahre später. Die habe ich mir aber über einen Venture Capital Fund ein Second Market Venture Capital Fund hier in den USA geholt. Genau. Und genau, die sind ja dann in 2016 in IPO gegangen. Ich glaube, bei 16 Milliarden oder sowas. So, das war also für alle Beteiligten war das eine Vervierfachung vom Kapital. Das war gut.
Das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall schlimmer. Ne? Ja. Und dann Spotify. Ich meine, überhaupt keine Frage. Geile Brand. Also jeder nutzt Spotify. Aber auf deinem Track Record, dann musst du das einmal in die Reihenfolge bringen. Im Vorgespräch, ne, auf Crunchbase stehen ja auch so Companies wie SpaceX, ja, Klarna, Palantir. Jetzt the latest Yamuntu aus Hamburg, aber Palantir ist ja auch mega gehypt.
Da wird sich der Wuni freuen, dass du Yamuntu in einem Atemzug mit SpaceX genannt hast.
Das ist doch das Ziel von Yamuntu, gehe ich davon aus. Ne?
Absolut.
The sky is the limit.
Genau, also ich glaube, also Palantir war, glaube ich, dann ein Jahr oder anderthalb nach Spotify das erste Mal, dass wir da investiert haben. Dann war irgendwie Airbnb in 2000. Boah, ich kriege das alles gar nicht mehr so richtig zusammen, weißt du? Es hat sich dann einfach...
Sagt 17.
Nee, ja, das kann gut sein. Das kann so sein, dass wir Airbnb habe ich tatsächlich nur verdoppelt oder verdreifacht, weil das spät war. Weil das spät war und das war auch nicht so super sicher, wie das ausgehen würde in 2020. Mhm. Ne?
Genau. Ja.
Das war schon so ein bisschen... da hatten wir alle schon ein bisschen Schwitzkränzchen. Aber es ist gut ausgegangen, alles gut. Genau, und dann haben wir noch Robinhood gemacht, SoFi, das sind so amerikanische. Also Robinhood ist so wie Trade Republic, ne?
Ja,
genau.
Hat man ja auch mitbekommen, war ja jetzt auch nicht die letzten anderthalb Jahre auch nicht nur von guten Nachrichten
beschenkt. Absolut nicht. Und das ist ja sicherlich auch das Risiko. Also sagen wir mal Late Stage, ich nenne diese Investment ja Late Stage. Die sind ja dann schon bei einer mehrere Milliarde Bewertung. SpaceX ist jetzt, glaube ich, also 76 Milliarden bewertet. Klarna ist, glaube ich, offiziell 45,6 Milliarden bewertet. So, da gehen wir dann rein als Venture Capital Investor jetzt. Also das hat sich dann von diesem punktuellen, ich mache mal ein Ticket, in solchen Dingern hat sich das dann in professionellen Venture Capital Fund quasi entwickelt. Ja,
ja.
So dass ich heute quasi Teil eines Venture Capital Funds in den USA bin. Die heißen Adit Ventures, A-D-I-T. Und da machen wir nur konzentriert Late Stage. Und da schreiben wir dann pro Late Stage. Also da sind wir eben dann, darüber bin ich auch bei Klarna und SpaceX drin und so weiter. Mhm. Und da machen wir dann Tickets ab 10 bis 50 Millionen oder sowas, ne, in diesen Dingen. So. Sonst kommst du auch nicht rein, weil du hast halt Tiger Global und Index und Excel und diese Heißen, die machen ja halt dann irgendwie diese Riesenrunden. Und wir sind eher so ein Problemlöser. Ja, wir lösen so Second Market Issues, gehen aber direkt auf die Cap. Also gehen direkt auf die Cap.
Ja. Bei Gorillas oder bei Flink, also ne, ist auch so der latest Shit hier in Deutschland und wahrscheinlich auch
latest global. Shit.
Ja, genau, wo alle 10 Minuten ihr Essen kriegen. Da habt ihr aber, da habt ihr bewusst, also ihr seid ja mit Sicherheit gefragt worden, ne?
Ja, ich bin bei Gorillas dreimal, habe ich das Deck auf den Tisch gekriegt aus verschiedensten Quellen. Aber das ist, also wenn du hier in Brooklyn sitzt, also es gibt alleine in Brooklyn, in meiner Nachbarschaft, 5 von diesen Lieferdiensten. Ja. Mhm. Und von 3 von denen habt ihr noch nie was gehört in Deutschland. Mhm. So, das heißt, der Markt ist jetzt schon exaggerated aus meiner Sicht und es wird eine Konsolidierung stattfinden. Werden die Gorillas und die Flinks damit Geld verdienen? Auf jeden Fall. So, aber ich muss jetzt nicht bei Gorillas bei einer 3 Milliarden oder 1,6 Milliarden Bewertung noch rein. Mhm. Weißt du, da gehe ich lieber in Ethos rein. Also einer, der gerade Life Insurance disrupted hier in den Staaten. Ja. Oder ich kaufe mich irgendwie mit einem größeren Ticket und einem Venture Capital Fund in irgendwas ein, wo ich jetzt schon irgendwie den Path to IPO sehe in 2 Jahren.
Ja.
Bei Gorillas sehe ich eher, oder bei den Lieferdiensten sehe ich eher so den Path to Consolidation. Und da müssen wir dann mal gucken. Ne? Und das ist halt das, so CapEx-heavy, das Zeug. Und die ganzen Fahrer und die Fahrräder sind alle scheiße, die müssen ständig erneuert werden. Und das ist... Das ist einfach nicht mein Businessmodell. Ich glaube, da wird Geld mitverdient, aber ich brauche auch das Businessmodell.
Was ich halt mich bei solchen Sachen immer frage, und da spricht auch so ein bisschen das Journalistenherz aus mir. Ich frage mich halt ganz oft bei diesen, auch bei den ganzen Rollern, Tier und Bird und hast du nicht gesehen und Voi, ne? Genauso wie jetzt bei den Lieferdiensten. Manchmal habe ich das Gefühl einfach, wenn ich den Markt beobachte, da gründen einfach Leute Firmen in dem Wissen, dass sie nicht alle einzeln überleben können, in dem Wissen, dass eine kleine Gruppe Geld verdienen wird oder will. Also nee, das ist so mein Eindruck.
Es werden alle, die am Anfang bei Gorillas und so weiter dabei sind oder auch bei DoorDash dabei waren oder bei wie auch immer den E-Scootern, die werden alle Geld damit verdienen. Weil am Ende werden die ja konsolidieren. Das heißt, der eine wird vom anderen aufgekauft und so weiter. Es finden ja Liquiditätsmomente statt. So. Ja. Aber unser Prinzip ist ja, aus den letzten 16 oder 15 Late-Stage-Startup-Investment hatten wir bisher 14 IPOs oder sowas. Also wir gehen wirklich, wir suchen eigentlich die Companies, wo wir im IPO, Teil des IPOs sind, weil du dann nochmal zusätzliche Value Creation hast von der Geldperspektive her, weil du bist erstmal, sagen wir mal, ein Investor und kriegst über die zusätzlichen Runden, kriegst du quasi deine Value Creation und dann vor dem IPO gibt's ja nochmal dieses Pricing, das ist ja dieses Closed Market Pricing zwischen den institutionellen Investoren und den Bankern. So. Und der Retail Investor kommt ja dann eigentlich erst rein, wenn das Ding ja wirklich offiziell auch gelistet ist. Dazwischen findet aber nochmal eine Value Creation statt. Und da sind wir immer sehr gerne dabei. Das ist eigentlich das, wo wir dann auch gerne nochmal verdoppeln oder verdreifachen, bevor das Ding eigentlich in den Markt geht. Genau. Ja.
Seid ihr bei so Firmen wie Lilium mit dabei?
Das ist auch so. Ich werde nichts Schlechtes mehr sagen über Leute. Alles gut.
Nee, ich bin da auch immer skeptisch. Ich höre auch beim OMR-Podcast die Folgen mit Sven Schmidt und ich folge seiner Argumentation, was das angeht, folge ich halt total. Ich bin überhaupt nicht in dem Markt drin, aber ich sehe halt nicht, wie das funktionieren soll. Aber also generell von diesen Geschäfts, also du bist
davon halt überhaupt nichts. Also wir machen nicht die Investitionen in Firmen, um sie dann weiterzureichen und dass die dann quasi eine Failure werden. Das ist nicht unser Prinzip. Das ist okay, wenn du einen Early Stage Fokus hast, kannst du ja auch nicht anders, weil dein Fonds in der Regel ja nur 10 Jahre läuft und so ein Early Stage auch schnell mal 15 Jahre braucht, bis es ein Milliardenunternehmen ist. Ja. So, das heißt, du musst irgendwann deine Aktien oder deinen Anteil ja weiterreichen. So, aber der Late Stage Fund, wo wir uns darauf konzentrieren, ist nicht die, also sind nicht die Moonshots, weil wir ja durchaus SpaceX haben. Ja,
der war nicht schlecht.
Aber SpaceX ist ja ein anderes Prinzip. SpaceX für uns, die Value Creation findet ja schon statt, wenn Elon Musk Starlink ausgründet und das Ding IPO. Dann haben wir ja schon mehr Geld damit verdient, als wir jemals investiert haben. Ja, dann haben wir immer noch SpaceX-Aktien. Also das ist von der Value Creation und SpaceX wird auch irgendwann ein IPO machen und die sind ja auch als Unternehmen profitabel, was man natürlich nicht weiß, weil sie ja nicht public sind. Ja,
ja. Genau. Das ist spannend. Das heißt, du bist ja selber, obwohl operativ tätig, wir kommen ja auch gleich noch zu Meet the People. Das heißt, du hast um dich selber rum auch, ich nenne es mal, auch ein Firmenkonstrukt gebaut, also einmal dein VC, da bist du ja wahrscheinlich auch als Business Angel. Machst du auch noch was? Oder ausschließlich über?
Nee, ich mache auch als Business Angel noch viel zu viel und sage auch jetzt immer allen, eigentlich kann ich kein Business Angel Early Stage mehr machen. Also ist einfach viel zu zeitintensiv und deshalb funnel ich halt jetzt die meisten Early-Stage-Sachen durch einen Early-Stage-Fund, den wir haben, und funnel die Late-Stage-Sachen eben durch den Late-Stage-Venture-Capital-Fund. Ja. Und mach dann natürlich immer noch so für Freunde und Bekannte, mach natürlich immer noch bei Runden manchmal mit, wie zum Beispiel auch bei Yamuntu, weil einfach das Investorenteam cool ist, weil der Rolf von Trivago dabei ist und so. Also einfach viele der bekannten Leute dabei sind, die einfach auch immer wieder spannend sind, da gemeinsam zu investieren. Und dann gehe ich halt doch noch bei Early Stage manchmal direkt rein, aber eigentlich versuche ich das schon alles durch die Funds zu handeln. Ja.
Behältst du denn da selber noch den Überblick oder hast du für deine ganzen Investments, also Early Stage, Later Stage, hast du dein Team quasi, die das für dich
Monitoren. Also in den Funds natürlich, das ist ja strukturiert, da managen wir ja nicht nur das eigene Geld, sondern auch LP-Geld, also Limited Partner Geld. Ne? Wir raisen jetzt bei Ardit wieder ein 250 Millionen Late Stage Fund hier in den USA. Da geht dann ein bisschen eigenes Kapital rein, natürlich, aber hauptsächlich Kapital von Investoren und Limited Partnern. Ne? So, und was wir da machen, das ist super professionalisiert, das ist auch jetzt bald, das wird jetzt SEC regulated und so weiter, das ist super professionell. Ja, da muss man also wirklich ganz genau gucken, was man wann man was sagt. Aber das machen wir tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen Retail Investor, aber bei unserem Late Stage Fund, da haben wir dann auch Leute bei, die mit 250.000 reinkommen oder mit 500.000 reinkommen und bei diesen Sachen dann diversified dabei sein wollen, ne? Was natürlich cool ist. So, aber oft ist es schon so, dass die Tickets sehr viel größer sind. Genau. Ja. Bei meinen Early Stage Sachen ist es leider oft ein bisschen Kraut und Rüben.
Ist ja, halt diversifiziert. So kann man es auch sehen.
Genau. Also ich muss ja hier in den USA, hast du zwei Steuer, also in Deutschland, also Deutschland ist ja also nicht entspannt, was Steuer angeht, aber zumindest du hast halt einfach sehr viel mehr Zeit, deine Steuererklärung abzugeben. Hier in den USA musst du im April des Folgejahres, also für 21 muss ich im April 22 ein Steuerestimation abgeben, eine Tax Estimation. Und im Oktober darf ich die nochmal nachbessern. Wenn das dann falsch ist, hast du ein Problem. Ja, das heißt, du hast de facto, wenn das Jahr vorbei ist, hast du 9 Monate, 10 Monate Zeit, deine Steuer perfekt zu machen. Und das ist, wenn du multinational lebst, extrem anstrengend. So, und da komme ich, habe ich immer so Momente, wo ich jetzt am 15. Oktober war wieder Steuertag hier, ich dann schnell noch irgendwie meine zwei Steuerberater, einer in Deutschland, einer in den USA, irgendwie mich anrufen und sagen, ich habe gerade gesehen, auf einem der Kontoauszüge, du hast irgendwie 50.000 in dies und jenes gesteckt. Ich so, oh shit, habe ich total vergessen, euch die Dokumentation zu schicken. Weißt du, solche Sachen passieren dann. Und das ist halt schlecht. Das ist eher schlecht. So, und also das muss ich besser strukturieren. Wenn du gute Ideen hast, sagst Bescheid.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Deine aktuellste gute Idee ist Meet the People.
Genau.
Das ist ja erstmal, so wie ich es verstanden habe, ist es ja etwas, dass ihr quasi in Agenturmodelle investiert, wo jetzt so ein klassischer VC sagen würde, ja, es ist nicht oder schwer skalierbar, macht keinen Sinn. Und das ist ja etwas, ich hoffe, ich habe richtig verstanden, das ist ja etwas, wo ihr bewusst reingeht und sagt, da ist ein Gap, das wollen wir füllen.
Genau. Also aus der Finanzsicht, also wenn ich das jetzt mal, es gibt bei mir die Ego-Sicht, die emotionale Sicht und die finanzielle Sicht, bei dem Meet the People-Thema. Erstmal, Meet the People ist natürlich so ein Augenzwinker nach Duisburg, weil meine erste Company hieß Meta People. Ja. So, und das ist schon so ein bisschen, okay, ich hatte dir ja vorhin auch gesagt, ich hatte immer diese Ambition, eigentlich eine der geilsten Agenturen der Welt zu bauen. So, das klingt jetzt immer verrückt, aber so, und ich würde sagen, Meet the People ist jetzt tatsächlich mein dritter Anlauf. Jeder Anlauf war erfolgreich in sich selbst, aber ich hatte nie die Möglichkeit, wirklich das exakt so zu bauen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Weil es immer Legacy und pardon my French, Legacy Bullshit gab, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Entweder weil das Kapital nicht da war, weil es unsere eigene Firma war, oder eben weil ich mich mit Shareholdern rumschlagen musste, die keine Ahnung hatten, oder solche Sachen, oder ein shitty Ding in Paris hatte oder sowas. Ja. So, und Meet the People ist quasi jetzt so die dritte / vierte Version von dem, was ich immer bauen wollte. So, das ist so ein bisschen der Ego. Das Ego vom Tim, Dann gibt's die emotionale Ebene, ist einfach der Bedarf im Markt. So, ich sehe, dass unglaublich viele unabhängige Agenturen jetzt während Covid massiv gestruggelt haben, weil einfach Covid extrem hart für viele waren. Aber auch generell so dieses so ein Vakuum existiert zwischen diesen massiv riesigen Holding Companies, irgendwie die WPs, 10 Milliarden Umsatz, bla bla bla.
Ja.
Und Riesengehälter werden gezahlt, aber es ist die absolute Hölle, da zu arbeiten. Entschuldigung, dass ich immer WPP sage, es geht eigentlich bei allen Holding Companies so. Es ist eigentlich die Hölle, da zu arbeiten. Du verkaufst eigentlich deine Seele, So. Und die Kunden, so richtig zufrieden sind die Kunden eigentlich auch nicht, aber sie haben halt keine Wahl. So. Und dann gibt es wiederum die Independent Agencies, die unabhängigen Agenturen, die zu klein sind, um irgendwas zu bewegen. So in der Mitte ist eigentlich nicht so richtig was los. Also es gibt ein paar, die richtig geil sind, aber da ist auf jeden Fall ohne Ende Platz. Das Problem ist, dass wenn du unabhängiger Agenturgründer bist, hast du immer diese Schwellen von 50 auf 100 Leute, von 100 auf 200 Leute, von 200 auf 400 Leute. Das ist unglaublich schwer. Weil du eine Restrukturierung machen musst, du brauchst Kapital, du musst investieren. Und das fällt vielen Unternehmern, jungen Unternehmern sehr, sehr schwer.
Genau. Das kann ich dir aus eigener Sicht genauso bestätigen, genau.
Exakt. Und deshalb aus emotionaler Ebene, wenn ich damals jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hat, du darfst weiter bauen, ich gebe dir eine Plattform, du bist jetzt 150 Leute, das Ding kann Weltklasse werden, ich gebe dir die Plattform, ich helfe dir mit dem Kapital, ich bringe gute Leute zusammen und ich erlaube dir irgendwie eine Mio in Technologie zu investieren, das wäre der Knaller gewesen, gab's aber nicht. So, und dann damit komme ich zur dritten Ebene und das ist die finanzielle Ebene. Das Agenturgeschäft in sich selbst kann ein sehr lukratives Geschäft sein als Agenturgründer, das wissen viele auch selber, du kannst gute Margen machen, wenn du wirklich tief involviert bist mit deinen Kunden, hast du auch eine gute Stickiness und so weiter. Das ist ein schwer vorhersehbares, aber sehr kontrollierbares Geschäft, was nicht einfach zu skalieren ist. Deshalb sind Agenturen oder der Service-Teil der Werbebranche eigentlich nicht unbedingt ein attraktives Target für Venture Capital. So, weil Venture Capital ist halt low touch, high yield, also die wollen immer 10-100-fach ihr Geld zurückhaben, weil aus 30 Investments nur 3 funktionieren, so nach dem Motto, im schlimmsten Fall. Das heißt, das ist eigentlich das falsche Kapital. Deshalb ist Agenturbranche, Venture Capital kein guter Match. Dann gibt's ja Private Equity. Ja, Private Equity ist eigentlich ein sehr guter Match, weil Private Equity erwartet in der Regel in 5 bis 10 Jahren eine Verdrei- bis Vervierfachung des Geldes. Das finden die extrem sexy. Ja, und sind aber, das Problem ist, die sind oft sehr micromanaging. Also sie sind High Touch und Lower Yield. So, das passt wegen den Agenturen nicht so oft, weil du dann diesen High Touch hast, weil die halt vor allen Dingen Effizienz rausquetschen wollen und Strukturen bauen wollen und sowas. Was bei Agenturen schwer ist, weil Agenturen viel von Kultur und Relationships leben. So, was wir jetzt quasi machen, ist, wir sind so eine Art Buffer dazwischen. Wir aggregieren unabhängige Agenturen weltweit unter einem Dach, nämlich dem Meet the People Dach. Die behalten ihre Identität bei. Wir, das ist in Englisch immer einfacher für mich, weil ich jetzt jeden Tag immer so viel Englisch spreche, aber wir versuchen dann so ein Connective Tissue, so eine Verbindung zu schaffen zwischen den einzelnen Agenturen, wenn die einen coolen Kundenaccount haben. Also anstatt jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ich mache jetzt einfach mal das Beispiel, ja, Podcast Creation, ja, würden wir dann sagen, ja, guck mal, wir sprechen aber mit IBM jetzt schon über deren Kreativstrategie und ihre Markenstrategie, da passt Podcast doch super rein, aber unsere Kreativagentur kann keinen Podcast, so, weißt du, und dann würden wir die Connection für euch machen, als Beispiel. So, und aus der Finanzsicht haben sich zwei Sachen verändert. Erstens, die Agenturbranche ist für Private Equity sehr spannend geworden, weil eben hier der Advertising-Guru Sir Martin Sorrell bei WPP heraus und S4 Capital gebaut hat. So. Ja. Und der hat so als einer der Urgesteine im Advertising-Markt halt innerhalb von 3 Jahren ein 5-Milliarden-Unternehmen gebaut mit Private Equity-Backing. So, und das wollen andere gerne machen. Das
mal schaffen, ja.
Das ist schon fett. Klar, ist jetzt jeder irgendwie Sorrell. Ich bin auch nicht Sorrell, ja. Aber das hat einfach den Agenturmarkt für Private Equity sehr attraktiv gemacht. Ja, weil sie jetzt sehen, okay, du kannst echten Yield kreieren. Und parallel ist der Markt leer, was Käufer angeht. Also theoretisch leer. Weil die großen Strategen, die viel gekauft haben, Aegis Dentsu, Accenture, WPP, die sind ein bisschen vom Markt verschwunden, was Ankäufer angeht, weil die alle in Restrukturierung stecken. Das heißt, aus Finanzsicht ist gerade echt eine gute Zeit, Agenturen zusammenzusuchen, die auch kulturell zusammenpassen und die quasi auf eine Plattform zu heben und die Plattform dann, wenn das Ding Economy of Scale hat, irgendwann vielleicht an die Börse zu bringen. Genau. Und das machen wir.
Okay, das ist etwas, was wir, also ich habe bisher, also aus eigener Erfahrung, wir waren, also wir hatten auch schon mit einigen VCs mal gesprochen und da ist eigentlich immer dieser Agenturansatz, so ja, kann man mal drüber sprechen und vielleicht so kleine Tickets und dann können wir euch unterstützen. Mhm. Aber eigentlich seid ihr die Ersten, oder wahrscheinlich gibt es auch noch andere, ich meine, ich kannte dich vorher auch nicht, diesen Ansatz zu fahren. Meinst du, das ist etwas, wo, also das, was ihr mit Meet the People macht, was auch noch von weiteren, ich sag mal, ja, Investoren oder in, ja, gesehen wird als Opportunity zum Geschäftserweitern?
Also es gibt jetzt von den Modellen, wie wir das bauen, also sie sind alle unterschiedlich natürlich, aber es gibt so 5, 6, vielleicht sogar fast 10 weltweit Leute, die das gerade, die sowas bauen. Es gibt 2 in Asien, die ich kenne. Es gibt ein paar reine Amerikaner, die es machen. Es gibt ein paar, die es international versuchen, wie Depp Jellyfish, Stackwell MDC und so weiter, Dawn Group und so weiter, Project. Es gibt noch so ein, egal. Es gibt also einige, die das machen. Alle aber mit einem anderen Schwerpunkt. Und unser Schwerpunkt ist halt, ich glaube halt sehr daran, und das habe ich immer so gemacht in meinen Unternehmen, dass die Leute die Kultur ausmachen. Wenn du eine geile Kultur hast, wenn du geile Leute hast, die auch bei dir sein wollen und mit an der Mission arbeiten wollen, kommt das Geschäft automatisch. Ja? So, natürlich musst du das strukturieren, du musst auch hinterher sein, aber die Kultur in Agenturen dominiert eigentlich den Erfolg der Agentur. Und deshalb ist es so schrecklich, wenn eine Agentur verkauft wird, die Gründer raus sind, die Marke verschwindet, dann ist da nichts mehr. Ja? Ist da nichts mehr. So, das machen wir eben nicht. Wir behalten die Marke bei, die Gründer bleiben dabei, die gehen oben mit rein im Equity, in die Meet the, also jeder ist Meet the People Equity Holder dann und so weiter, dass wir alle in eine Richtung schwimmen. Und da ist auf jeden Fall Platz. Das Problem für Private Equity ist, die haben null Interesse daran, irgendwie, ich gebe dir mal 5 Millionen, bau mal was. Das ist viel zu klein. Ja, deshalb haben wir halt jetzt im ersten Schritt 150 Millionen Dollar geraced, weil für die ist Economy of Scale halt everything. Und deshalb bauen wir das Ding ja auch nicht nur in Nordamerika. Wir sind jetzt schon 400 Leute in USA und Kanada zusammen, 60 Millionen Innenumsatz, profitabel natürlich. Wir kaufen auch nur profitable Firmen. Mhm. Werden nächstes Jahr verdoppeln. So, und dann sind wir hoffentlich fast 1.000 Leute nächstes Jahr schon und das Jahr drauf hoffentlich 2.000 Leute. Und dann haben wir eine Economy of Scale, wo du ein bisschen Effizienz auch rauskriegst, sodass das Ding Spaß macht.
Ja, du warst ja auch, als du bei OMR im Podcast warst, du warst ja auch auf Deutschland-Tour und hast so ein bisschen angeteasert, dass du auch was in Deutschland kaufen wollen würdest. Ist das Ding schon durch? Also kannst du darüber sprechen oder ist noch?
Nein, es ist leider noch nicht durch, weil diese Prozesse dauern halt. Also das ist, ich habe ja auf beiden Seiten, ich habe auf der Sell-Side und der Buy-Side ja jetzt schon oft gesessen und das ist halt, wenn du dein Baby verkaufst, egal wie groß es ist, ob es 10 Leute sind oder 50 Leute sind oder 500 Leute sind, ist halt immer dein Baby. So. Und das ist für die Gründer nicht nur ein monetärer Aspekt, sondern auch ein sehr starker emotionaler Aspekt. So. Ja. Und wir haben null Bock, Agenturen zu kaufen bei Gründern, die nur aufs Geld gucken. Das ist total uninteressant, weil wir die nächsten 5 bis 10 Jahre richtig Gas geben wollen. So. Und aus dem Grund sind wir sehr, sehr genau, wenn es darum geht, dass die Chemie passt. Deshalb setze ich mich dann auch noch auf den Flieger, fliege nach Hamburg, fahre nach Berlin, fahre nach Düsseldorf, fliege nach London, fahre nach München und mache dann meinen Roadtrip, weil ich will die Leute kennenlernen. Ich will wissen, kann ich mit denen Bier trinken? Kann ich mit denen irgendwie in die Köpfe zusammenhauen und danach immer noch irgendwie bei einem Glas Wein irgendwie wieder freundlich sein. Weißt du, das ist so wichtig. Ja. Ich habe auch keinen Bock, mit Arschlöchern zu arbeiten, sag ich dir auch
ehrlich. Nee, ey, das ist, davon gibt's leider auch genug in der Welt da draußen. Wie macht ihr das denn? Das Agenturbusiness ist natürlich auch da, also du hast ja, ich sag mal, bei Gorillas hast du eine Plattform und zwar auch die Fahrer oder bei E-Commerce, da hast du halt irgendwie im Hintergrund einen Code, da hast du eine Plattform, das Produkt. Bei Agenturen hast du ja ganz oft die Leute, die kreativ sind, die Leute, die was können. Und wie ist denn da, also wenn die das Unternehmen verlassen, ist ja eigentlich der manchmal so ein USP ein Stück weit ja weg. Wie fangt ihr das auf, wenn diese Walking Assets, heißt es, glaube ich.
Ja, genau.
Wenn die away walken, die
Assets. Ja, genau. Der Trick ist, was wir anbieten, ist, wir machen halt keine Earnouts. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt eine Agentur kaufen mit 100 Leuten und sagen wir, das Ding ist 10 Millionen wert, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja? dann sagen wir, ihr kriegt keinen Earnout, wir geben euch die Hälfte Cash sofort. Und die andere Hälfte rollen wir quasi in das Equity von Meet the People, so dass ihr Anteilseigner von Meet the People werdet. So, okay. Das ist erstens eine Motivation, dass du aus den 5, ja, vielleicht 15 oder 20 machen kannst, wenn der Wert des Gesamtkonstrukts steigt, weil du im Grunde dein Equity diversified hast, ja. weil bedeutet, auch wenn deine Agentur vielleicht nicht ganz so performt, wie du es dir gehofft hast, wir haben halt dann noch 15 andere Agenturen im Netzwerk, die vielleicht alle gut performen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so, das heißt, dein Euro ist halt nicht mehr nur noch dein Euro, sondern vielmehr, du hast jetzt quasi, das ist jetzt ein Zehntel Euro in jeder Agentur. So, das ist cool, weil das eine Risikominimierung ist. So. Und es schafft auch noch zudem, dass die Leute da bleiben wollen, ja, weil sie motiviert sind. Und es schafft auch noch zudem, dass die Leute Geschäft teilen wollen, weil sie natürlich verstehen, dass wenn du jetzt einen Kunden hast und du in Hamburg sitzt, aber eben vielleicht eine Dienstleistung von der Agentur in München spannend für den Kunden sein könnte, ja, warum solltest du sie nicht empfehlen, wenn du denen vertraust?
Ja,
weil du musst ja, du schaffst ja Wert, ohne dass du die Arbeit selber machen musst. Das ist ja der beste Weg, um Geld zu verdienen.
Das ist super.
Ja, genau, exakt. So, und das ist, glaube ich, der Trick in diesem Modell, dass die Leute eigentlich null Interesse haben, wegzugehen, weil der Payday zwar spannend ist, die Hälfte, aber jetzt irgendwie, also vielleicht schon life-changing ist, aber jetzt nicht irgendwie, du halt doch noch relativ viel im Feuer hast auch, ne? Aber eben im Feuer von einem Konstrukt hast, wo du weniger Kontrolle hast, natürlich, weil du einer von 15 bist, ja, oder einer von 100 bist, so, aber dafür auch weniger Risiko hast.
Ja. Okay, das ist ein spannendes Thema. Und das heißt, wann ist der Plan, an die Börse zu gehen?
Ach, das kann ich natürlich nicht mehr. Wer weiß, 5 bis 10 Jahre, wer weiß, ne? Kommt ein bisschen auf Macroeconomics an. Vielleicht gehen wir auch gar nicht an die Börse, weil die Börse scheiße ist. Wir werden sehen müssen. Aber die Börse ist ja auch nur eines von möglichen Exit-Szenarios. So, es gibt ganz viele mögliche Szenarios. Es gibt auch den Handshake, dass man sagt, ein anderer Investor übernimmt kauft den bestehenden Investor nach 5 oder 10 Jahren raus, gibt uns dann zusätzliches Wachstumskapital nochmal, weil wir das Ding dann wirklich vielleicht in Asien noch weiter pushen wollen. Wer weiß, also ich habe noch gute 5 bis 10 Jahre in mir, glaube ich, wo ich Bock habe, operativ auch so ein Unternehmen zu führen.
Ja, toll, 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 dass das so hinhaut. Macht ihr eigentlich, also beim Meet the People geht's, also guckt ihr, ihr guckt global, ne? Also du hast gerade Asien gesagt, also ihr guckt doch in Asien oder habt ihr jetzt erstmal Europa und Amerika? So
genau, wir haben jetzt, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, in Amerika jetzt schon 3 Agenturen. Kreativdesign, Experiential, Shopper, Retail und Merchandise. Also sehr traditionell, könnte man fast sagen. Ja. Darüber haben wir aber eben die Economy of Scale gekriegt, dass wir uns den Overhead leisten können. Also zum Beispiel meine Wenigkeit, dass ich auf die Plattform kommen kann, ohne dass jetzt irgendwie da wir dann wieder negativ werden im EBITDA, weißt du?
Ja,
so.
Ja.
Man muss halt eine gewisse Größe haben, um auch Investitionen machen zu können, so in Büros und so. Also wir gucken ganz, ganz stark aktiv in Europa, vor allen Dingen in Dach, Frankreich, England. Weil wir diese Kernmärkte erst haben wollen als Anker, weil das sind aus meiner Sicht sogenannte Feedermärkte. Also da haben oft sind irgendwie die Headquarters von den Firmen, von den großen Konzernen. Wenn du zum Beispiel im Automotive irgendwas machen willst, dann musst du einfach in Deutschland noch einen Standort haben. Ja, wenn du mit CPGs was machen möchtest, dann musst du eigentlich in Deutschland, Frankreich, England und USA Standorte haben. So, das geht eigentlich nicht anders. Und dann werden wir Stück für Stück so die White Spots füllen. Dann kommt Benelux dazu, gegebenenfalls in Spanien vielleicht. Ja, und dann werden wir uns parallel Asien angucken. Aber Asien für mich ist eher so 2023 auf der Prioritätenliste.
Ja. Alright, Tim, das ist ja wirklich mal, also echt ein Ritt von Duisburg nach Brooklyn in dein Office mit den ganzen, also du musst eigentlich mal ein Buch schreiben, oder?
Aber dann sagt mir ja der Philipp Westermeier, sagt mir ja dann, Geld verdienen kann man damit nicht, ne?
Nein, natürlich. Aber er hat ja, glaube ich, auch gesagt, das war ja auch so ein Ticken auf der Bucketlist, dass er hat.
Ja, das stimmt. Aber meine Bucketlist sieht etwas anders aus.
Wie denn?
Ich hatte auf meiner Bucketlist ja eher so Privatthemen, weißt du?
Okay.
Also ich möchte natürlich, auf der Bucketlist ist diese globale Agentur, irgendwann mit sagen zu können, ich habe das erreicht aus Duisburg, irgendwie mit 2 Leuten im Keller, bis hin zu einer der geilsten weltweiten Agenturen. Das ist schon Bucketlist-Zeug. Aber für mich ist Bucketlist dann eher so, ich wollte unbedingt den New York Marathon laufen. Das habe ich dann 2016 gemacht. Ich will unbedingt mal auf einen 4000er. Ja, einfach klettern. So, das ist so für mich Bucket des Zeugs.
Okay, okay.
Und, wie damals von meinem Mitgründer von Metapeople, der Marco, der gesagt hat, ich will unbedingt mir ein Fahrrad bauen und dann nach China radeln. Also das ist für mich Bucket des Zeugs. Buchschreiben
brauche ich auch. Ja, okay. Ja. Hey, aber mit der Geschichte kann man auf jeden Fall ein paar Kapitel füllen. Das ist ja schon...
Vielleicht, wenn ich irgendwann 60 bin.
Ja, genau. Und dann nicht mehr operativ tätig bist und alles passives Einkommen ist, dann hast du die Ruhe und Muße da wahrscheinlich.
Exakt,
zu machen. Auf jeden Fall, Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für die echt spannenden Stories. Was steht die Woche noch an?
Ja gut, ich war Montag, Dienstag in Miami für eine Konferenz. Das war das erste Mal, dass ich wieder auf einer Bühne saß vorne und ein bisschen was über die Branche reden durfte. Das war toll. Jetzt bin ich gestern und heute das erste Mal in unserem Büro in New York gewesen. Da haben wir jetzt ein cooles Büro im Financial District, super schön. 50 Leute passen da rein, was echt cool ist, mal wieder endlich in einem Büro zu sein. Das ist ein Knaller.
Ja.
Und mal wieder mit Leuten, mit Leuten an der Kaffeemaschine stehen und einfach mal sehen, oh, du bist ja viel größer als ich dachte.
Mensch,
viel kleiner.
Mensch, genau. Nee, du kennst nur aus der Kamera, genau.
Genau, ich glaube einfach, diese Woche keine Reiserei, einfach weitermachen. Einfach weiter pushen. Bin sehr gespannt.
Ja. Super.
Cool.
Tim, dann viel Erfolg dabei und bis bald.
Super, du danke, Tim.
Gerne.
Alles klar.
Ciao. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?